Beide kommen überein, dass er zwar zur Stunde kommen soll, aber unterrichtet wird er nicht. Während einer Unterhaltung zwischen Lehrer und Schüler sagt der Schüler, dass aus einem Topf mit einem Kaktus eine Weinranke wachse. Das löst eine traurige Erinnerung in Oinonen, seinem blinden Geigenlehrer, aus, und das führt zu einem unerwarteten Ende der unnützen Geigenstunden. Es liest August Schmölzer.
Am Abend liege ich in meinem Zimmer auf dem Bett und höre, wie meine Mutter lange telefoniert. Ich versuche zu lesen, aber daraus wird nichts. Ich kann mich nicht einmal auf die Abbildungen konzentrieren, denn meine Gedanken springen hin und her. Plötzlich schaut meine Mutter zur Tür herein. Ihr Kopf ist voller großer Lockenwickler, die Augenbrauen bilden zwei pechschwarze Bögen unter der Farbpaste. Jylärmi Oinonen hat angerufen. Wir haben vereinbart, dass du bis auf Weiteres pausierst. Ich atme auf, tief aus dem Bauch heraus. Will er verreisen? Meine Mutter hebt meinen Ranzen vom Boden auf und greift sich einen Arm voll schmutziger Sportsachen. Von einer Reise war nicht die Rede. Er wollte nur wissen, ob dir noch ein anderes Hobby bleibt, wenn die Musikstunden wegfallen. Ich werfe intuitiv einen Blick auf das Buch, das auf meinem Bett liegt, und ein angstvolles Schaudern kriecht meinen Nacken hoch. Ich habe ihm erzählt, dass du ein ziemlicher Botaniker bist, dass bei uns alles voll ist mit Pflanzen, Paprika und Bonsai-Bäume. Ich presse das Kissen fest zusammen und versuche, möglichst unbeteiligt zu klingen. Und was hat Oinonen dazu gesagt? Nichts weiter. Er hat nur gefragt, ob du schon mal eine eigene Weinranke gezüchtet hast. Ich habe gesagt, dass wir so etwas auch mal hatten. Verärgert schleudere ich mein Kissen auf den Boden. Musst du unbedingt meine ganzen Privatangelegenheiten herumerzählen? Ich weiche aus, als mir die nach Rosencreme duftende Hand durch die Haare fahren will. Meine Mutter leert meinen Ranzen, stapelt die Bücher ins Regal und schüttelt die Radierkrümel und die Späne von Bleistiftspitzen aus meinem Federmäppchen. An der Tür schmatzt sie mit spitzen Lippen, lacht über meinen verärgerten Gesichtsausdruck und zeigt auf das offene Pflanzenbuch. Ich habe ihm übrigens auch erzählt, dass du Spaß daran hast, Obstkerne in Blumentöpfe zu stecken, obwohl wir dich dafür schon ausgeschimpft haben. Bis zum frühen Morgen liege ich wach. Ich drehe und winde mich, zerre die Decke aus dem Bettbezug, trinke zwei Gläser Wasser, aber nichts verschafft mir Erleichterung. Ich muss an Oinonens merkwürdigen Gesichtsausdruck denken, an die Mischung aus Freude und Traurigkeit in dem Moment, als er über die vier kleinen Blätter der Weinranke strich. Je mehr ich daran denke, desto näher kommen die Tränen. Und schließlich sind sie da. Ich schluchze lang und mit bebenden Schultern. Mein Weinen klingt genauso schrecklich wie das Winseln, das ich meiner Geige entlocke. Erst als die Morgensonne allmählich auf den Falten des Vorhangs schimmert, falle ich in unruhigen Schlaf. Ich habe einen Albtraum. Auf meinem Fensterbrett erscheint plötzlich eine Pflanze mit schwarzem Stängel, deren bleiche Knospe sich immer wieder hartnäckig zu meinem Bett dreht. Als ich die Knospe berühre, bemerke ich Augen in der Blüte. Gleichzeitig öffnen sich die Blütenblätter zu einem Mund mit weißen Lippen. Das Gesicht von Oinonens toter Geliebter durchfährt es mich. Ich stoße den Topf mitsamt der Pflanze aus dem Fenster und erwache mit einem Ruck. Obwohl ich mir mit der Bettdecke die Ohren zuhalte, meine ich, die anklagende Stimme einer Frau zu hören. »Du hast etwas Unwiederbringliches zerstört. Du bist ein zerschundenes Musikinstrument. In dir ist mehr schwarz als weiß.«
August Schmölzer las den Schluss der Erzählung »Schwarz und Weiß« von Marita Lintunen in der Übersetzung von Stefan Moster. Und nun im Anschluss die Erzählung Händel von Juha Itkonen. Er wurde 1975 geboren und wohnt in Helsinki. Bevor er sich ausschließlich dem Schreiben widmete, arbeitete er als Journalist. Es liest August Schmölzer.
Juha Itkonen, Händel. Mein Vater war Händler. Er hatte keinerlei Ausbildung, aber begriffen, wie einfach es auf dieser Welt war, Sachen zu beschaffen und gegen Geld einzutauschen. Er verkaufte alles, was man sich vorstellen kann. Waschmittel und Staubsauger, Zeitschriften und Versicherungen, Ferienwohnungen in Spanien, Gebrauchtwagen und Immobilien von flüchtigen Bekannten. Einmal kaufte er gebrauchte Tragbahren aus einem Krankenhaus und verkaufte ihre Holme als Zaunpfosten in die Sowjetunion. Mutters anfängliche Wut flaute zu Gelächter ab, von dem das ganze Haus erfüllt wurde. Ich war stolz auf meinen Vater. Wir wohnten in einem weißen, zweistöckigen Reihenhaus, eine kurze Autobahnfahrt von der Stadt entfernt, fast am Meer. Die Männer in der Nachbarschaft standen um 7 Uhr auf, rasierten sich, zogen ein Hemd an, das ihre Frau am Vorabend gebügelt hatte, wählten dazu eine dezente Krawatte und hüllten ihre schlaffen Körper in schlecht sitzende Anzüge. Anschließend trieben sie ihre Kinder ins Auto und setzten sie auf dem Weg in ihre öden Büros vorm Schultor ab. Mein Vater war anders. Er hatte einen dunklen, exakt gestutzten Bart, lebhafte Augen und lockige Haare, die ihm bis über die Ohren reichten. Manchmal, wenn wir nach einem langen Schultag nachmittags Straßenhockey spielten, parkte mein Vater den Wagen am Straßenrand und sprang über den Zaun auf das Feld. Er ließ den Autoschlüssel um den Zeigefinger kreisen, fragte nach dem Spielstand und erklärte, er werde nun 5 Minuten lang in der Mannschaft mitspielen, die hinten lag. Mein Vater stand immer im Tor, riesig, wie ein Haus. Er kannte meine Freunde beim Namen und feuerte uns alle an, am lautesten diejenigen, die wie wild versuchten, den Puck an ihm vorbei in das mit 2 Schneehaufen markierte Tor zu bringen. Zu Hause redete ich mit meinem Vater oft über Eishockey. Das war unser Thema. Meiner Mutter einerlei und für meinen kleinen Bruder unbegreiflich. Unsere Mannschaft war die beste in der Stadt, die einzige, die ein Mensch, der über Selbstachtung verfügte, unterstützen konnte. Von meinem Vater bekam ich ein Trikot und einen Wimpel des Vereins. Das blaurote Stück Stoff hängte ich in meinem Zimmer auf, an der Schräge über dem Bett, so dass die Wimpelspitze meine Nase berührte, wenn ich einschlief. Bei einem richtigen Eishockeyspiel war ich mit meinem Vater nur einmal. Doch dieser Abend hat sich mir als Erinnerung eingeprägt, die ich nicht loswerde. Die Saison war für unser Team bislang gut gelaufen. Melamedsey und Arima waren in der Form ihres Lebens. Lehtonen ausgeglichen und sicher und Saarinen mit ein paar Zahnlücken immer am Puck. Als diese Männer, die ich nur aus der Sportschau kannte, unser Team ins Halbfinale gebracht hatten, sagte mein Vater, wir würden uns ein Spiel in der Halle ansehen. Ich holte den Wimpel aus meinem Zimmer, schwenkte ihn über dem Kopf und rannte damit durchs ganze Haus, bis meine Mutter sich im Türrahmen aufbaute und mir den Weg vom Wohnzimmer in die Küche versperrte. Mein Vater war kein pünktlicher Mensch. An jenem unendlich langen Donnerstag stand ich fertig angezogen im Flur, das viel zu große Trikot über der Steppjacke, bereit nach draußen zu rennen, sobald sein Lieferwagen vorfuhr. Meine Mutter sah mich von der Küche aus mit sonderbarem Gesichtsausdruck an. Ich bohrte meinen Blick durch die Tür und dachte darüber nach, über wen ich mich mehr ärgerte, über meinen Vater, der nicht kam, oder über meine Mutter, die mich daran erinnerte. Als ich meinen Vater auf die Hupe drücken hörte, stürzte ich hinaus, ohne mich umzublicken. Wir flogen auf der Autobahn aus der Vorstadt hinaus, über die Brücken hinweg, auf die Brandmauern der Innenstadt zu und schließlich in einen Tunnel, aus dem wir in einer anderen Welt auftauchten. Ich war auch vorher schon in der Stadt gewesen, aber selten abends. Nie zuvor hat sie so gewirkt wie dieses Mal. Dunkel, außer Atem und gefährlich. Eine Welt der Männer, in der Frauen und Kinder wie weggewischt waren. »Papa, wie viele Menschen passen in die Eishalle?«, fragte ich an einer Ampel. 8.000, sagte mein Vater, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Und sie ist ausverkauft. Ich erinnere mich an die Autos am Straßenrand, an die Neonlichter und an die enge Lücke, in die mein Vater rückwärts einparkte, mit nur einer Hand am Lenkrad, dabei über die Schulter nach hinten schauend. Ich erinnere mich an die Ratschen, Hupen und wehenden Fahnen, an die wahlgroßen Männer in den Farben unseres Vereins und an die lebensbedrohlich wirkenden Anhänger des Gegners, irgendwo auf der anderen Straßenseite. So nah, dass ich ihr betrunkenes Kriegsgeschrei hören konnte. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich an der Hand nahm und nicht wieder losließ, wie er mich durch das Menschengebirge zog wie einen Blinker durchs Wasser, obwohl ich voller Scham versuchte, ihn daran zu hindern. Da fiel mir die Mütze vom Kopf und ich machte eine tollkühne Bewegung, tauchte zwischen die Beine der Männer und konnte sie aufheben, bevor schwere Schuhe darauf traten. Plötzlich steckten wir zwischen Maschendrahtzäunen fest, in einem engen Trichter, aus dem der Menschenstrom zum Eingang und an dickleibigen Ordnern vorbei in die Halle floss. Ich hatte mir die Halle nicht so groß vorgestellt. Allerdings wusste ich, dass es in der Eishalle Eis, Werbebanden, orange Sitze und eine Anzeigetafel unter der Decke gab. Denn all das hatte ich hunderte Male im Fernsehen gesehen. Mir hatte bloß niemand von dem Gang erzählt, von der breiten Straße, in der man Bratwurst, Kaffee und Meterlakritze kaufen konnte, und die von den hereinströmenden Männern mit Gerüchen und Stimmen, mit den Anzeichen wachsender Erregung erfüllt wurde. »Beruhige dich«, sagte mein Vater. »Leg zwischendurch eine Atempause ein. Du hast genug Zeit, dir das alles anzuschauen.« Im selben Moment riss er mich zur Seite in den Schutz eines großen Betonträgers. Er kehrte der Menschenmenge den Rücken zu und schloss mich in seine starken Arme. Ich sagte etwas, aber meine Stimme ging inmitten der anderen Geräusche unter. Wir standen vielleicht eine Minute lang so da, vielleicht etwas länger. Dann ließ mich mein Vater los, drehte mich zu sich um und schaute mir fest in die Augen. »Keine Angst, mein Junge, keine Angst.« Ich wagte es nicht, ihn noch etwas zu fragen und ließ mich von ihm zu unseren Plätzen führen, ganz ans andere Ende der Halle, weit oberhalb des Spielfelds. Als ich die Zuschauertribüne sah, hatte ich das gleiche Gefühl im Magen wie im Auto, wenn man schnell über einen Hügel fährt, hinter dessen Kuppe es sofort steil abwärts geht. Wir waren keinen Moment zu früh auf unseren Plätzen. Das Schreien der Menge schwoll an, die Spieler kamen aufs Eis. In dieser Sekunde verlor ich mich im Lärm. Ich trampelte auf dem Beton, schwenkte meinen Wimpel und rief den Namen unserer Mannschaft. Ich erinnere mich, wie seltsam es war, dass mich niemand daran hinderte. Es war keine Mutter da, die mich an den Haaren gepackt und mir befohlen hätte, mich zu beruhigen. Alle Männer ringsum, auch mein eigener Vater, benahmen sich wie ich. Sie waren Kinder in den Körpern von Erwachsenen. Noch viel später, als ich von einem großen Vortragssaal zum anderen zog, um darüber zu sprechen, wie man die Kraft zur Veränderung fand und sein Leben in den Griff bekam, stellte ich mir vor jedem Auftritt diese Situation vor. Eine Herde einander fremder Menschen, in alles verschmelzender Eintracht, trunken von der Kraft ihrer Masse. Wenn das Publikum an meinem ersten rhetorischen Haken anbiss, dachte ich immer an das erste Tor jenes Spiels, an Lechtonens genauen Schuss von der blauen Linie, der auf unserer Seite den Torhüter des Gegners passierte, unter meinem vor Begeisterung verschwommenen Blick. Nach dem Rausch des ersten Drittels kam mir die Pause unwirklich leise vor. Die schwitzenden Männer mit den roten Gesichtern setzten sich kurz hin, nahmen die Mütze ab und starrten mit leeren Blicken aufs Eis. Ich wäre gern dageblieben als Teil der Menge, aber mein Vater gab mir Geld und trug mir auf, eine Bratwurst kaufen zu gehen. Ein Mann kommt nicht hungrig von einem Spiel nach Hause, sagte er, und ich ging los. Erstaunt darüber, dass er mich alleine in die Menschenmasse schickte, aber noch zu begeistert vom Spiel, um mir sonderlich viele Gedanken darum zu machen. Als ich vom Tribünenaufgang in den Menschenstrom trat, stieß ich auf einen Mann in Lederjacke, der nach Zigaretten roch. Er packte mich an den Achseln und stellte mich zur Seite wie Abfall, der ihm den Weg versperrte. Es war nur folgerichtig, dass ich mich verirrte. Ich entschied mich für den nächsten Bratwurststand, aber dort war die Schlange hoffnungslos lang. Da habe ich wohl beschlossen, es am nächsten Stand zu probieren, und bald befand ich mich auch schon mitten im Strom, in der bedrohlichen Masse, die mich nun ohne das Gegengewicht meines Vaters gnadenlos mitzog. Ich versuchte dagegen anzukämpfen, in die Gegenrichtung zu gelangen oder mich am Rand des Ganges in Sicherheit zu bringen, doch es half nichts. Die Männer in den Steppjacken rissen mich mit sich. Unermesslich weit von meinem Vater entfernt blieb ich schniefend unter einem großen Buchstaben C stehen. Ich hörte, wie das zweite Drittel ohne mich begann. Die Spieler liefen aufs Eis. Der Schiedsrichter ließ den Puck fallen und die Leute auf der Tribüne brachen in stürmisches Geschrei aus. Wenn ich dabei sein wollte, musste ich meine Angst überwinden. Mir kam in den Sinn, dass ich einen Ordner bitten könnte, mich an meinem Platz zu begleiten, aber dann hätte ich meine Hilflosigkeit eingestehen müssen. Ich wäre gezwungen gewesen, auf dem langen Gang hinter ihm herzugehen, während die Männer auf der Tribüne unsere Mannschaft zum Sieg schrien. Ich traf eine schnelle Entscheidung, deren Bedeutung ich erst als Erwachsener verstand, in einem Seminar, in dem ich meinen eigenen Charakter einschätzte, um den Anwesenden ein Beispiel zu geben. Ich schlüpfte unter dem Arm eines Ordners hindurch, entdeckte direkt in meiner Nähe einen freien Platz und nickte meinem Sitznachbarn zu. Ich kann mich gut an ihn erinnern. Es war ein kleiner Mann mit Wollmütze und einem Gesicht mit Schnurrbart, wie aus einem Comic. Mit einem seiner Beine stimmte etwas nicht. Er streckte es gerade nach vorne. Das ganze zweite Drittel saß ich neben dem fremden Mann, verfolgte das Spiel und berauschte mich an meinem Mut. Ich schrie mit der Masse, als unsere Mannschaft auf den Sieg zusteuerte. 3 Tore in 20 Minuten und der Gegner noch immer 0. Jeder Treffer hob mich weiter empor, entfernte mich von meinem kläglichen Körper. Ich sah schon vor mir, wie mich meine Freunde umringten. Ich stellte mir ihre ungläubigen Gesichter vor, wenn ich in einem passenden Moment beim Straßenhockey von dem Spiel erzählte. Ich wusste, dass mein Vater mich suchte. Besorgt durch die ganze Halle lief, aber er war mir egal. Für mich zählte nur das Spiel, nur mein eigener Genuss. Zum ersten Mal im Leben war ich bewusst egoistisch. Und das war absolut kein schlechtes Gefühl. Als das zweite Drittel vorbei war, fasste ich einen Ordner am Arm und sagte ihm, ich hätte mich verlaufen. Ich wusste noch den Buchstaben und die Nummer der Tribüne, denn mein Vater hatte sie mir schon im Auto eingeschärft. Der Ordner tat das, was ich vermutet hatte, nahm mich an der Hand und führte mich durch das Gedränge zur richtigen Tribüne. Ich sah sofort, dass mein Vater nicht auf seinem Platz saß. Dort lag nur das zusammengerollte Programm und eine zerknüllte Pastillenschachtel. Ich spürte eine Vorahnung von Übelkeit, als ich mich auf den Schalensitz setzte und wartete. Das letzte Drittel begann wieder, aber es war nicht mehr dasselbe. Das Spiel war entschieden und die Männer hatten keine Lust mehr zu schreien. Die Anspannung auf den Gesichtern war dahingeschmolzen und damit auch das Gemeinschaftsgefühl. Ich hoffte, mein Vater würde bald zurückkommen. Ich musste lange warten. Die Spieler gingen vom Eis und die Leute verließen die Tribüne. Ich aber wusste nicht, wo ich hin sollte. Mir blieb nichts übrig, als sitzen zu bleiben, auf die Eismaschine zu schauen und zu warten. Die Halle sah nun ganz anders aus, leer und unwirklich. Sobald der vom Spiel in die Höhe getriebene Adrenalinpegel gesunken war, spürte ich Angst in mir aufsteigen. Wenn die Eismaschine das Eis verließ, würde auch ich gehen müssen. Ansonsten blieb ich über Nacht allein in der Halle zurück. So unglaublich es klingen mag, aber ich erkannte meinen Vater nicht auf Anhieb. Einen Moment lang schaute ich auf den gequält wirkenden Mann mit den hängenden Schultern und glaubte, es sei ein Ordner, der mich wegbringen wollte. Als der Mann den Kopf hob, sah ich meinen Vater mit anderen Augen als je zuvor. Vielleicht ist Mama gestorben, dachte ich. Bestimmt ist daheim etwas passiert. Es kann nicht nur damit zu tun haben, dass ich kurz verschwunden gewesen bin. Ich habe mich bloß verlaufen, wollte ich meinem Vater zurufen. Ich wollte ihm entgegenlaufen und die Arme um seinen schützenden Körper schlingen, so weit oben wie möglich. Aber etwas ließ mich auf der Stelle erstarren und ich wartete still auf meinem Sitz, den Blick auf die Eismaschine gerichtet, die inzwischen das Eis komplett abgefahren hatte und durch die offene Bande das unbekannte Innere der Halle ansteuerte. Als mein Vater neben mir saß, musste ich ihn anschauen. Erst jetzt bemerkte ich das zugeschwollene blaue Auge, die schmerzhaft aussehenden Schrammen im Gesicht und die Blutspur auf dem Hemd. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich sagte ich etwas Seltsames, einen sonderbar erwachsenen Satz, der eher zu meinem Vater als zu mir gepasst hätte. »Nicht traurig sein, Papa. Ich bin ja da.« Es war, als wäre mein Vater vor meinen Augen zu Krümeln zerfallen, als hätte er der Welt nachgegeben und sie meiner Obhut überlassen. Er zog mich an sich, drückte das Kinn auf meinen Kopf, atmete schwer und ließ nicht mehr los. Da er nichts sagte, musste ich es tun. »Alles wird sich noch zum Guten wenden«, flüsterte ich. »Ja«, sagte mein Vater, »alles ist möglich.« Ich war ein Kind. Ich durfte weinen. Aber dass auch mein Vater weinte, das konnte ich einfach nicht verstehen. Wir verließen die Stadt mit dem Bus. Mein Vater hat mir nie erzählt, was mit dem Auto passiert ist, und er hat sich auch nicht damit aufgehalten, es meiner Mutter zu erklären. Bereits eine Woche später war er weg. Endgültig. Wir zogen vom Reihenhaus in ein Mietshaus, in die alte Wohnung meiner Großmutter mitten in der Stadt. Nur einmal, ziemlich bald nach dem Weggang meines Vaters, als ich allein zu Hause war, standen zwei ausländisch aussehende Männer, die größer waren als mein Vater, vor der Tür. Ich sagte meiner Mutter nichts davon, sondern rief direkt meinen Vater an. Die Nummer, die er mir gegeben hatte, die mit der Vorwahl einer anderen Stadt, und es meldete sich eine fremde Frau. Zunächst ging ich dann allein zu Eishockey spielen, später mit meinem Bruder. Hin und wieder hatte die Mannschaft ein Auswärtsspiel in der neuen Stadt meines Vaters, und ein paar Mal übernachtete ich in seiner schäbigen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Bahnhofs. Meistens war mein Vater freundlich zu mir, aber distanziert. Vermutlich, weil er sich schämte für das, was passiert war und was ich gesehen hatte. Ich wollte mich nicht so an ihn erinnern. Ich wollte und brauchte ganz und gar keinen solchen Vater. Und so wurde ich erwachsen, verdiente mein Brot mit Reden und hielt mich von Händeln fern, von all den Schwierigkeiten, die sich daraus für meinen Vater ergeben hatten.
Sie hörten Händel von Juha Itkonen, die vierte von sechs finnischen Erzählungen in der Übersetzung von Stefan Moster.
SWR 2 lesenswert. Kritik.
Die junge Schriftstellerin Noëlle Rivard lebt im französischsprachigen Teil des Schweizer Kantons Wallis. Dort, in ländlicher Abgeschiedenheit, spielte ihr letzter Roman »Von wegen den Tieren«. Jetzt ist ihr neues Buch mit dem Titel Effina erschienen. Unseren Rezensenten Martin Grimek überzeugt es nicht.
Eine junge Frau eines Donnerstags im Theater. Wie eine Regieanweisung beginnt der Roman Effina der im Schweizer Wallis geborenen Schriftstellerin Noëlle Rivard. Eine Liebesgeschichte ohne Pathos und eine Liebeserklärung ans Theater. So kündigt der Verlag den Roman an. Tatsächlich beginnt er auch damit, dass die Hauptfigur Elfina, die wie die Autorin selbst 31 Jahre alt ist, bei einem Theaterbesuch auf den gefeierten Schauspieler T. trifft. Einst hat sie ihn bewundert und von ihm einen Brief erhalten, den sie aber nicht mehr besitzt. Die Wiederbegegnung mit T. weckt in ihr erneut den Wunsch, ihm gedanklich nahe zu sein. Sie schreibt ihm deswegen einen Brief, der allerdings voll ambivalenter Andeutungen ist. Zum einen bewundert sie ihn und seine Kunst, zum anderen fürchtet sie sich davor, in den Bann seiner Egozentrik gezogen zu werden. Vielleicht schickt sie deshalb den Brief nicht ab, sondern stellt ihn, wie es heißt, auf ihren Schreibtisch und wartet 17 Monate. Dann zieht sie um und wirft ihn fort. Im folgenden Abschnitt setzt nun der Schauspieler seinerseits ein Schreiben an Elfina auf. Er erinnert sich darin an ihre erste Zusammenkunft und wählt dabei eigenartig abschätzige Formulierungen. Frauen wie sie, heißt es, sind zerbrechlich, zergehen und haben den Hang, sich zu verlieben. Dann spricht er von ihrer jungen und doch faltigen Haut, dem schlampig aufgetragenen Make-up und prophezeit ihr, dass sie als Geliebte höchstens noch 10, 15 Jahre durchgehe. Als er fertig ist, denkt er daran, alles zu zerreißen, lässt aber das Blatt ewig auf dem Küchentisch liegen. So wechseln sich im Roman die unabgeschickten Briefe ab, ein Dialog des Ungesagten. Von nun an kurbelt, so heißt es wörtlich, das Leben dahin, wenn auch in rasanter Erzählweise. Es folgt ein wahres Liebesbrieflabyrinth voller Zuneigungen und Diffamierungen. Annäherungsversuche schlagen oft unvermittelt um in eine Tirade von Schimpfwörtern. Fast unkontrolliert geht die Autorin auch mit der Chronologie der Ereignisse um. Die Monate sind vergangen und aus Elfinas Bauch kommt ein Säugling, heißt es. Und einige Seiten später ist das Kind dann plötzlich groß. Und Elfina lernt einen Regisseur kennen. Er ist die erste von vielen Bekanntschaften, die fortan auftauchen und wieder verschwinden. Figuren ohne ernstzunehmenden Charakter, ohne biografischen Hintergrund. Dementsprechend erschöpfen sich erklärende Darstellungen oft in Beliebigkeiten. Als T. sich irgendwann scheiden lässt, hat er, schreibt die Autorin, ziemlich viel Probleme. Nämlich Wohnungsprobleme, Rückenprobleme und Kinder- und Geldprobleme. Sporadisch ist er im Theater zu sehen. Sie proben und proben, erfahren wir. Bis plötzlich Leona auftaucht, eine seiner Geliebten, die alles durcheinander bringt, weil T. ein streunender Kater ist. Elfina ist inzwischen mit einem gewissen Raoul liiert und kümmert sich intensiv um ihren Hund Igor, dem die Lefzen bis an die Knie hängen. Doch auf einmal, man glaubt es kaum, ist sie mit T. verheiratet. Wie, warum und wie lange, weiß niemand. Wir sollen uns aber vorstellen, wie, Zitat, T.'s breite, fette, feuchte Hand wie aufgehender Teig auf Elfinas Gesicht liegt. Am Ende des Romans siecht der inzwischen völlig heruntergekommene Schauspieler endlos lange in einer Kneipe dahin. Da haben wir Elfina schon längst aus den Augen verloren. Bei ihrem Debütroman von Wegen den Tieren wurde Noëlle Rivard noch wegen ihrer experimentellen, harten und klaren Sprache gelobt. In Elfina werden wir mit dem Versuch konfrontiert, traditionelle Erzählweisen mit komplexen Handlungen durch einen von Geplapper und bizarrem Gerede bestimmten Endlostext zu unterlaufen. Ein kleiner Ausschnitt davon könnte auf einem Poetry Slam eventuell begeistern. Ausgedehnt auf fast 200 Seiten, die man im Stillen lesen muss, ist dieses vermeintliche Sprachkunstwerk, das Leidenschaftlichkeit mit einem manisch wirkenden Egozentrismus verwechselt, kaum zu ertragen. Noëlle Rivard, Elfina, Roman aus dem Französischen von Andreas Münzer, Wallstein Verlag 2019, 191 Seiten, 20 Euro.
Ganz allmählich geht das Jahr zu Ende. Vielen Dank, dass Sie 2019 mit SWR 2 verbracht haben. Natürlich begleiten wir Sie auch gerne beim Jahreswechsel. Am Dienstag ab 17 Uhr. Das SWR Symphonieorchester lädt Sie ein zu einer großen Silvestergala. Anschließend senden wir Jacques Offenbachs Operette Die Großherzogin von Gerolstein. Und zum Jahresausklang gibt es Musik von Robert und Clara Schumann. Und direkt nach Mitternacht stoßen wir an auf das neue Jahr mit entspannten Swing- und Jazzklassikern. Aber bitte nicht übertreiben, denn am Neujahrsmorgen geht's gleich wieder zur Sache. Ab 11 Uhr übertragen wir das legendäre Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.
SWR 2. Kultur neu entdecken.
SWR 2. Nachrichten.